zu einer neuen Sendung auf EFLA Platt begrüße ich ganz herzlich Siegfried Krings und fordere, was jedes Neues.
Aus Stavel kann auch bis zum 1. Oktober eine Ausstellung besichtigt werden, die dem Thema die Tempelritter zwischen Mythos und Realität gewidmet ist. Tatsächlich liegt noch vieles im Unklaren über den Templerorden. Auch jedes hückt noch falsche Meinungen oder Interpretationen zu ihrem Wirke während zwei Jahrhunderte. Nun muss ich unseren Hörer, weil auch hier stehen, dass unter all den verschiedenen Themen, die unter der plattdeutschen Sendung behandelt dürfen, dass hier jetzt schon ein bisschen aus der Reihe fällt. Und es werden auch halt hier und da Wörter kommen, die man also nicht auf plattdeutsch übersetzen kann. Aber das ist ja kein Problem. Ja, und so begrüße ich den jungen Historiker Luca Haas aus Schönberg. Guten Tag, Luca.
Hallo.
Ja, nun, wir sind natürlich sehr gespannt, was du zu den Tempelritter zu sagen hast. Und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr Klarheit über all die Mythen und Legenden bringen. Das Thema Tempelorden hast du und deiner Masterarbeit auf der Uni Lückwort, ja? Hast du gewidmet und speziell das Inquisitionsverfahren. Davon aus da natürlich gelischt direkt. Wie kriegst du dann dazu so ein außergewöhnliches Thema, speziell das Inquisitionsverfahren, jähnt, den Orden zu widmen oder darum zu arbeiten?
Ja, das ist eigentlich ganz speziell. Also wenn man vom Tempelorden kalt, kann man entweder vom Orden an sich kalten oder vom Prozess. Und damals kam meine Professorin auf mich an und sagt, Hüres, was tust du hier um deine Arbeit behandeln? Hast du irgendwie völlig Vorlieben? Und weil ich damals als Kleinkind halt immer von den Ritter und jetzt begeistert war, habe ich gesagt, komm, mach mir über den Tempelorden, aber ich muss jetzt sehen, was noch nicht gemacht oder also was noch nicht in der Süd aussehen. Und du hast mir ein bisschen moderne gekickt und hantiert und du kommst mir dann auf den Prozess von dem Templer um Erzbistum Trier zu kallen. Und darüber habe ich dann auch mein Endarbeit geschrieben.
Also es war, nicht direkt ein Zufall, sondern wie so viel wie uns Jungen und in der Jugend sieht, hat man Räuber und Gendarme oder auch Ritter gespielt. Aber noch zur Realität. Templerorden, Templerritter oder Tempelritter. Was ist genau darunter zu verstehen? Hat das auch jetzt mit Kreuzritter zu tun oder wie aus dem Zusammenhang?
Ja, also Templerorden, also Tempelritter, das ist eine ganz spezielle Form vom Rittertum. Als Templerorden nennt man eigentlich eine mittelalterlich christliche Institution, die 1120 in Jerusalem gegründet hat, mit dem Ziel, das heilige Land von den Heiden zu befreien und noch zu beschützen. So muss aus den Templerorden eigentlich eine Inkarnation vom Kreuzzug-Gedanke. Aber wie das dann nur so ausmacht, erzählt, entwickelt sich aus dem Kerngedanke dann ein Geflecht, was viel mehr breit gefächert aus. Und so könnte dann den Orden vor allen Dingen dann auch als Finanzier, als Banker zum Einsatz kommen und sich damals auch am Orient hat niederlassen. Und so könnte das ein Netzwerk aufgebaut sein, was eigentlich den Orient und den Okzident mit ausschließt. Und zum Schluss steht dann halt eben der Prozess von den Tempelritter, wo die 1312 endgültig am Konzil von Vienne auf Frankreich abgelöst dürfen.
Wem ist dann eigentlich die Gründung zuzuschreiben? Jede bestimmte Person oder warum ist das unbekannt?
Das ist eigentlich sehr gut bekannt, wie der Gründer ist. Und zwar ein Ritter aus der Champagne, Hugues de Pain oder Hugo von Payen. Den hat zusammen mit 8 anderen Ritter 1120 die Initiative ergriffen. Wir wollen die Pilger beschützen. 1120, für kurz in den Kontext zu setzen, das ist knapp 20 Jahre nach der Eroberung von Jerusalem durch den ersten Kreuzzug. Und den Orden hat eigentlich an sich 9 Jahre gebraucht, was das denn offiziell anerkannt, ja, und das ist 1129 am Konzil von Troyes auf Frankreich passiert.
Aber es war dann nicht allein sagen wir, die Befreiung Jerusalems, sondern da hat, noch, oder da hat sich das sicher so entwickelt, dass nach und nach denn die Tempelritter auch Besitz geholt haben von der Ländereien, wo sie hingezaubert sehen und durchsauen haben. Oder war das nicht so?
Also den Tempelorden, die Gründung vereinigt eigentlich zwei Entwicklungen, die am Abendland passiert sind. Einerseits hat man die Gottesfriedenbewegung und andererseits hat man den Wunsch von den Adligen am christlichen Leben Mott zu machen, also teilzuholen. Also man hat Anfang vom 11. Jahrhundert hat man eine Situation, wo man eine schwach königliche Machtstellung hat, was dazu führt, dass es viel Fäden gibt, dass es viel Raubzüge gibt und somit sehen sich eigentlich die Geistlichen gezwungen, dahinter zu handeln und erfunden, dass Gott, den Gottesfrieden. Was ist ein Gottesfrieden? Ein Gottesfrieden ist ein Vertrag, wo der Bischof sagt, an den und den der durfte ich Gefühl lehnen, muss umbringen, keine Waffen drohen und so weiter. Und das entwickelt sich dann immer weniger und das ist eigentlich eine Pazifikation, so nicht da von den Adligen. Parallel dazu hat Moch den Wunsch von den Adligen aktiv am geistlichen Leben zu machen. Das war denen vorher nicht erlaubt. Und da könnte natürlich dann, das fließt dann zusammen, man Aufruf zum ersten Kreuzzug, jetzt eigentlich so tür an, wir brauchen euch, wir wollen Jerusalem zurückerobern, dir können so all ihr Sünden auslöschen und teilhaben am geistlichen Leben. So, und dann hat man dann den ersten Kreuzzug und so hat das die Gründung vom Tempelorden eigentlich nur ein logisch Folge von der Entwicklung, wenn man das so sieht.
Du hast von der Ritter geschwatzt und auch, da gibt ja auch bestimmt eine Hierarchie. Wie wurde das dann eigentlich erdeelt?
Also, den Tempelorden hat drei Ebenen Hierarchie, nenne ich das. Man hat einerseits den Großmeister und dann den Ordensbrüder, also das Kapitel. Also das sind wirklich die Ordensträger, auch die Verantwortlichen für den Orden. Dann hat man unter dem Niveau, unter dem zentralen Niveau, nenne ich das, hat man das Zwischenniveau, das sind die verschiedenen Provinzen. Die Provinzen, das ergibt sich aus der Geschichte von den Tempelrittern, je nachdem wie viele Besitzungen die geschenkt kriegen von den Bevölkerung, von den Klöstern, von den Adligen, kommen dann, hat sich dann Provinzen bildeten, das können sie unterschiedlich sehen. Es gibt Provinzen, die entstehen ziemlich früh und es gibt Provinzen, die kommen richtig sehr spät. Die eine Stufe ist dann die Kommende. Die Kommende, das ist die Grundeinheit vom Tempelorden. Was ist ein Kommende? Ein Kommende ist ein Herrenhaus mit einer Kapelle im Rund von der Mur. Zu der Kommende gehören dann Besitzungen, also Büsch, das kann Fischerei sein, Äcker, Wiesen, so jetzt. Und ob die Kommenden haben, die Tempelritter dann noch ein Kirch Glück, die für sie arbeiten, die auch nimmer hinnen in der Stadt und nicht der Gerichtsbarkeit vom Adel oder von den Klöstern. Und das ist dann das komplexe Gebilde, so eine Law, was den Tempelorden ausmacht.
Aber der Besitztum, den aus, sagen wir mal, Europa betrifft, aus das eigentlich nicht erlegen durch Kriege entstanden, sondern das auch durch Schenkungen, oder?
Also in Europa, die Besitzungen sind nicht mehr Schenkungen. Es gibt quasi kein, also außer aus Spanien, kein Beispiel, wo durch kriegerische Handlungen dazu kommt, dass den Tempelorden sich bereichert hat. Man sollte immer den Tempelorden, die hätten Dirk juristisch Probleme gehabt mit den Landesherren und so. Das ist aber nicht wahr. Die hatten nicht mehr Probleme wie andere Adligen auch im Moment. Das Junge halt immer nicht mehr seinen Besitz rechtlich zu verteidigen.
Also war den Tempelorden, die Tempelritter, das war schon eine Macht. Und auch eine finanzielle Macht. Also die Finanzen verwaltet, die Güter verwaltet. Hat sich das auch, was hückt irgendwie, seht ihr das hückt überhaupt noch Zeugen von den Tempelritter, von ihrem Besitztum?
Ja, also baulich Zeugen, architektonisch Zeugen, natürlich. Also für hey, Biosunder, jent, aus das Rot an der Uhr, oder das Bivianden aus einer Stadt nöchst, was von den Templern gehört. Dann hat man natürlich auch London, Temple Church. Jeder in den Enkel London war auch weiß, wovon ich kann. Und da jeder natürlich immer noch so Einzelhäuser, die noch bestehen. Aber hey, speziell.
Und aus Belgien, aus Käse.
Nichts, ja.
Da können wir auch keine Werbung damit machen. Ja, die Ordens- und Glauben, das war ja auch eine Ordens- und Glaubensgemeinschaft, die hat ja auch bestimmt Regeln. Die Ritter mussten ja zusammengehalten und hier Untertanen. Mussten ja irgendwie zusammengehalten. Kannst du es doch ein paar Regeln noch nennen, die damals angewandt wurden?
Ja, also die Regel bestimmt eigentlich das komplett Ordensleben. Also alles, was den Orden betrifft, außer eine Regel festgehalten. Zum Beispiel die Kleidung. Das festgehalten, dass die Ritterbrüder, einen weißen Mantel mit dem Rudekrux tragen. Daneben hat man dann natürlich auch nicht kein Ritterbruder, nennt man auch Sergeanten oder auch
Untertanen.
Nein, nicht halt Untertanen. Das sind Ordensbrüder, die einfach teilweise kämpfen und teilweise auch arbeiten, aber nicht adelig sind.
Ach so.
Und daneben hat man dann noch die Kaplane, die dann tonsoniert sind und die Mossen halten an den verschiedenen Kommenden.
Ja. Ja, wie als Ajans gesagt, den Masterarbeit bestimmt also darum, das Inquisitionsverfahren und die Anklagepunkte jen die Ordensritter bzw. jen den Templerorden zu holen. Wie kommt es eigentlich zu dem Prozess? Wen hat das bewirkt? Was war der Anlass oder die Ursachen dazu?
Ja, das ist relativ kontrovers, das Thema. Also früher auch jung die Historiografie einfach davon aus, dass das einfach nur wenn es dem Reichtum von den Templern war. Mittlerweile ist man aber der Meinung, dass da vor allen Dingen auch politische Motive hinterstehen. Also den Templerorden aus Eier klar hier vom König von Frankreich, Philipp dem Jungen oder Philipp dem Vierten, den hat Gerüchte gesät und dem Papst Druck gemacht, hey mit die Templer verhaften, da wären Sachen, die wären nicht ganz on the way. Aber den eigentlichen Hintergedanken aus, Philipp dem Vierten hat vorher großen Ärger mit dem Papsttum gehabt, weil man hat aus da einen Moment, wo der Feudalstaat zu einem modernen Staat geht und die rechtlich und wirtschaftlich Gegebenheiten vom Feudalstaat nicht mehr mit den politischen Ideen übereinstimmen können. Und dadurch also dann zu einem Streit zwischen Papst und König kommen und der Papst ist damals vom berühmten Attentat von Anani umgebracht und dann ist mit einem Eisenhandschuh verprügelt und ist dann darauf gestorben. Und da kommt dann, dass der König einen Prozess halten will zur Verurteilung vom Boniface dem 8., dem toten Papst. Um der Sache ein bisschen Druck zu verleihen, hat man gesagt, okay, wir klären auch noch die Templer an, so ist der Papst gezwungen zu agieren und mich anzeigt, uns richtig für zu bereden. So kommt dann zu der.
Obwohl der Papst die Kreuzritter, den Templerorden immer unterstützt hat. Was zu dem Verfahren dann?
Und auch noch während dem Verfahren. Also man hat 2001 das berühmte Pergament Faschino gefunden, wo dann drauf steht, dass der Papst zu Jahren während dem Prozess die Templer für unschuldig gehalten hat.
Ja, was du finden dafür geworfen? Du hast also angedeutet, und wenn man sich ein bisschen so am Internet oder an den Büchern schlaumig über den Templerorden, da liest man da zum Beispiel, sie angeklagt, für wen Häresie, Katharismus, Sodomie, Blasphemie und so ja Homosexualität. Jetinnen immer, weil die Darstellung von zwei Ritter auf dem Pferd, das ist ja eine berühmte Darstellung vom Templerorden, da vermuten doch, dass da irgendwie Homosexualität doch noch schon, aber hat das alles seine Bedeutung gehabt und seine Richtigkeit gehabt damals während dem Prozess oder die Anklage?
Es sind Anklagepunkte, die sind fundiert, es sind auch Anklagepunkte, die sind frei erfunden. Also zum Thema Homosexualität, das bezieht sich ja alles auf das Einführungsritual an den Tempelorden. Ja, vielleicht verzahlt, dass man auf das Krux spuckt oder dass man auch den Christus verneint oder dass man auch obszön Geste machen muss mit seinem Fürgesetzten. Und all das basiert auf den Anschuldigungen. Aber deals sind die frei erfunden und stammen aus einer Häresiebewegung. Und man hat alle Anklagepunkte modernisiert, so nicht jetzt. Man hat die neu ausgepackt und hat die auf den Tempelorden zugeschnitten.
Ja, Junge, da bei dem Prozess um einen bestimmten Großmeister, eine bestimmte Person oder Junge, um den Orden oder wie viele Wochen doch überhaupt angeklagt? Hat man da eine Zahl?
Eine Zahl hat man nicht. Also, es sind zwei Verfahren. Einmal ein Verfahren gegen den Orden als juristische Person und einmal gegen die Mitglieder vom Orden. Den Großmeister war Jacques de Molay, der wurde natürlich dann auch persönlich angeklagt. Das ist natürlich klar.
Ja, hat das Urteil, also den ist scheinbar dann auch verbrannt, ja sicher, wie die anderen zu der Zeit, und hat das Urteil dann auch dazu geführt, dass den Orden so lassen sich abgelöst hat, oder wie aus die Geschichte danach weggegangen?
Das Konzil Fabien hat ja den Tempelorden nicht verurteilt, den ist ja abgelöst. Abgelöst, weil man davon ausging, dass die Anschuldigung, dass das eine zu große Schande war für den Orden, für einen Orden, der Christus repräsentiert. Da hat den Tempelorden an sich abgelöst und all die Besitzungen an die Johanniter überstellt. Das ist teilweise reibungslos passiert, teilweise hat das auch 100 Jahre gedauert, bis das rechtlich alles rübergegangen ist. Man hat zum Beispiel am Gedächtnis von der Lücke von damals, ja, man findet Akten, die 100 Jahre später datieren, wo man sagt, den Akku, das war früher von den Templern zum Beispiel. Also das hat den Zeug gebraucht, bis das alles passiert wurde. Was den Großmeister betrifft, der Großmeister war, ob schon den Orden abgelöst war und nicht mehr verurteilt, ja, wegen einer Haft gehalten. Und es gab dann einen extra Prozess für den Großmeister und seine drei treue Kumpanen. Und den hast dann noch du zum Tode verurteilt und du auch verbrannt in Paris.
Ja, und nach der Auflösung sind die Besitztümer, die ja enorm waren, sind die, was das mit denen passiert? Sind die abgedeelt
oder das? Es ist wie ich sagte, all die Besitztümer sind an den Johanniterorden gegangen. Keine richtige Nachfolgeorganisation.
Höchste da sieht man ja im Fernsehen und im Internet und auch in den letzten Jahren sind ja Filme gelaufen und Romane über Freimaurer oder auch Filme wie Indiana Jones, Illuminati und dann zum Beispiel Die Söhne vom Heiligen Gral. Gehört das alles der Fantasie an oder hat das indirekt Bezug zu den Tempelritter?
Das stammt alles aus dem 19. Jahrhundert, wo man auch einen romantischeren Blick auf die Sache hat. Das ist, dass die Templer mit dem Graal in Verbindung kommen, wie Walter und der Vogelweide zum Beispiel. Und das ist dann im 19. Jahrhundert aufgerufen, dann ist das aufgebaut. Und man hat den Tempelorden eigentlich ein bisschen verklärt. Man hat die mystifiert, man hat Geheimnisse um die konstruiert, die eigentlich nicht der Realität entsprechen. Man soll zwar auf Tempel, ein Templerschatz zum Beispiel.
Ah ja, der Süß noch den Templerschatz.
Das ist Delvis, wo es jetzt nicht der Schatz, es jetzt die Schätze werden. Und da müssen die noch gefunden werden.
Ja, Lehrführer, das war die Sache mit dem Templerorden und dem Tempelritter. Und ich hoffe, dass ihr die Materie gut verdaut habt. Wer aber noch mehr wissen will, der kann die sehenswerte Ausstellung unter Abtei aus Stabel besuchen. Die ist ja noch bis den 1. Oktober geöffnet. Und die Öffnungszeiten, die sind jeder Tag von 10 bis 18 Uhr. Ja, da kommen wir natürlich noch zu der berühmten Rätselfrage. Und ich hoffe, die hat auch da gut aufgepasst, weil Luca hat irgendwie in einem Gespräch auf ihr geschwatt. Die Frage, die lautet, wo genau befindet sich ein von den letzten baulichen Monumenten vom Templerorden? Also, es liegt nicht hier in uns Belgien, sondern am Ländchen. Die Antwort schreibt ihr dann bitte per Postkarte oder per E-Mail an der BRF2 mit dem Vermerk Mundartsendung mit Siegfried Krings. Der Einsendeschluss aus Donnerstag, der 26. Mai, und dann ist ja Christi Himmelfahrt. Der gewann also einen ganz interessanten Preis, und zwar 5 Eintrittskarten für 2 Personen, all in. Damit konnt ihr nicht nur die Ausstellung über die Tempelritter besichtigen, sondern auch noch eine andere Ausstellung über die Doppelabtei von Madame de Stavel. Da jedet das Museum Guillaume Apollinaire, das war ein berühmter französischer Dichter, den aus Stavel gelebt hat. Und es gibt noch das Museum von der Rennstrecke von Spa-Francorchamps. Also, es lohnt sich, Mott zu machen. Luca, du warst recht herzlich bedankt. Und für den bestimmt sehr interessante Erklärung. Ich sage dem Techniker Danny Rau vielmals merci. Und tschüss, seht euch Siegfried Krings und musikalisch natürlich auch passend zu dem Thema.